Deutschlandfunk.
Und dann im Mai hat er mir gesagt, dass er sich in mich verliebt hat. Und das hat er mir im Treppenhaus der Schule gesagt. Und ich glaube, ich war total perplex und konnte gar nicht so viel dazu sagen. Aber er hatte mich schon da gefragt, ob ich am Wochenende, an dem darauffolgenden Sonntag, so zwei Tage später, zu ihm nach Hause kommen wollen würde.
Das hier ist Hannah und die Einladung nach Hause, die hat sie als Schülerin mit 15 Jahren von einem ihrer Lehrer bekommen. Hannas Name, der wurde geändert. Sie spricht hier im Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin, in dem auch zwei weitere Frauen aus ihrer Schulzeit erzählen. Alle drei waren 15, als sie sexuellen Missbrauch durch Lehrer erlebt haben. Die Mechanismen solcher Grenzüberschreitungen, die schauen wir uns jetzt genauer an. Danke, dass ihr zuhört.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Eine Grenzüberschreitung, wenn es um Missbrauch geht, die beginnt ja nicht erst körperlich. Es gibt verschiedene Facetten von emotionalen Grenzüberschreitungen. Und wie die aussehen können, jetzt nicht nur vielleicht im Schulkontext, sondern wenn es um Missbrauch geht generell und nicht nur von Schülerinnen und Schülern durch Lehrkräfte, sondern darüber hinaus, wenn es ein Machtgefälle zwischen zwei Menschen gibt. Wie wirken solche Grenzüberschreitungen auch über Jahre hinweg nach? Wie können wir damit umgehen? Darauf schauen wir heute, wobei die Schule schon der Ort ist für die Beispiele, die wir noch hören werden. Und neben Hannah hören wir dann auch noch Marie und Zoe. Alle drei Namen, die wurden geändert, um die Geschichten aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen zu anonymisieren. Ihre ganzen Geschichten im Detail, die hört ihr eben im Deutschlandfunk-Podcast Die Lieblingsschülerin. 5 Teile sind das. In der Deutschlandfunk-App zum Beispiel oder auch in anderen Plattformen. Den Link, den stelle ich euch auf jeden Fall auch in die Shownotes. Und durch die Geschichten führt uns Host Britta Rotsch, Journalistin und angehende Psychotherapeutin, macht die Ausbildung in Wien und da ist Britta jetzt auch im Studio zugeschaltet. Hallo.
Hallo.
Und in unserem Berliner Studio, da ist die Psychologin und Mediatorin Julia von Weiler, mein zweiter Gast heute. Herzlich willkommen.
Vielen Dank, freue mich.
Julia, wir haben ja wirklich vor kurzem schon hier in einer Stunde Liebe zu Grooming gesprochen und wie man damit umgehen kann, wenn man solche Erfahrungen eben in Kindheit, Jugend gemacht hat und vielleicht viele Jahre später das erst registriert. Was ist da eigentlich passiert damals? Wie wurde da eine Grenze überschritten, verschoben? Das vertiefen wir gleich auch nochmal. Erstmal vielleicht, Britta, du bist ja in doppelter Funktion quasi hier als Journalistin. Zum einen, die über Grenzüberschreitungen berichtet, aber auch als Betroffene. Du warst selbst 18, als ein Lehrer, der war Ende 50, angefangen hat, dir Liebesbriefe zu schreiben, intime E-Mails. Vielleicht kannst du mal beschreiben, wie sich das ausgewirkt hat auf deine Gespräche mit Betroffenen, wie eben Hannah, die wir eben gehört haben. Also hast du ein anderes Verständnis, wenn es um das Thema Grenzüberschreitung geht? Vielleicht auch einen anderen Radar?
Also, das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist letztendlich ein Glücksfall natürlich gewesen, dass mir das auch passiert ist, weil natürlich gleich ein anderes Vertrauen herrscht. Also die Betroffenen, die haben sich ja bei mir gemeldet und ich habe dann später gefragt, ob sie mit mir mit dem Podcast sozusagen, ob wir das zusammen machen wollen. Und die haben sich sehr verstanden gefühlt, weil die reden natürlich oft darüber nicht. Die haben das jahrelang mit sich herumgetragen und fast niemandem erzählt. Das heißt, dass da jemand ist, die das auch erlebt hat, das war für die unglaublich erleichternd. Und auch, dass es da so eine Einordnung gab. Es ist emotionaler Missbrauch quasi, weil ja nicht alles auf Sex basiert, aber dass es eben auch sexualisierte Richtungen gibt. Das war ganz wichtig, hatte ich das Gefühl. Und die haben mich auch immer gefragt, ja, wie war das denn bei dir? Und ich habe auch von Anfang an immer so gesagt, ja, wenn ihr Fragen habt, fragt mich auf jeden Fall. Wenn ihr eine Pause machen wollt, macht ihr eine Pause. Und auch wenn wir im Team Fragen besprochen haben, wie zum Beispiel die Täterkonfrontation, dass wir das dann den Betroffenen natürlich auch mitteilen müssen, dass wir das aus journalistischen Gründen machen müssen. Da habe ich auch gesagt, das wird sicherlich schwierig, weil ich kann das alles so gut nachempfinden. Und deswegen wusste ich schon immer, was wird quasi ein bisschen schwierig und habe das denen dann auch immer so mitgeteilt. Und
wobei ich mich schon gefragt habe, auch wie weit das vielleicht für dich zum einen entweder retraumatisierend sein kann, solche Geschichten zu hören, die dann deiner sehr nahe sind und sowas geht einem ja auch vielleicht anders nahe, ne, wenn man sowas erlebt hat. Und gleichzeitig gibt es ja bestimmt auch Menschen, die das hören und denken, naja, sie ist Journalistin, wo ist da die Neutralität? Kann die dann überhaupt darüber berichten, wenn sie dann emotional wird?
kann sie anscheinend. Also
hat sie ja
hat
auch
geklappt. Ja. Ja, aber ich muss schon sagen, dass das schon herausfordernd ist. Also ich habe ja schon natürlich dazu unterschiedliche Formen gemacht. Also ich habe das Thema schon bearbeitet.
Ja, auch in Buchform. Und auch in einer Stunde Liebe darüber erzählt. Also auch das, die Sendung werde ich auch verlinken in den Shownotes, ja.
Genau, also ist schon ein bisschen was zum Thema passiert und ich habe das auch schon in Therapie besprochen. Aber natürlich merke ich, je mehr Wissen ich auch ansammle und immer wieder diese Gespräche, die führe, dass das schon was mit mir macht einfach, dass ich das große Ganze immer mehr verstehe und auch diese ganzen Fragen, die Betroffenen haben, nur weil ich das einmal verstanden habe, heißt es ja nicht, dass es emotional bei mir auch schon verarbeitet ist. Also bei mir war das ja nur in Anführungszeichen emotional sexualisiert. Da gab es nie einen Kuss oder sonstiges. Und da habe ich mich schon oft dann einfach gefragt, ja stimmt, ist das wirklich nicht meine Schuld? Also diese ganzen Fragen von früher, die ploppen schon immer mal wieder auf. So.
Verstehe ich, ja. Julia, jetzt ist es so, wir haben eben vor kurzem gesprochen. Die Sendung zu Grooming, die kommt auch in die Shownotes. Und danach hat sich, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, danach hat sich eine Hörerin gemeldet, die unseren Fokus auf sexuelle Beziehungen von älteren Menschen mit jüngeren, oft in der Pubertät steckenden Menschen so ein bisschen eingeschränkt fand, hat sie mir dann kritisch geschrieben. Fand ich auch gut, dass sie das angemerkt hat. Sie ist selber Betroffene und hat dann geschrieben, ich zitiere jetzt einfach mal aus ihrer E-Mail, Grooming ist auch eine perfide Praxis von Männern oder Paaren, sich Kindern und deren Familien anzunähern, sich bekannt und vertraut zu machen, sodass die Eltern bereitwillig ihr Kind in deren Obhut überlassen, wo sie dann freie Bahn für die Auslebung ihrer unsäglichen Fantasien haben. Durch das vorangegangene Grooming sind die Täter geschützt, da sie nun als vertrauenswürdig und respektvoll im Umgang mit den Kindern gelten. Das Kind glaubt das dann auch, denn kein Erwachsener wirkt beunruhigt. Es muss also alles seine Richtigkeit haben. Zu den Einschüchterungen bloß nichts den Eltern erzählen, kommen dann noch große Zweifel ob der Richtigkeit der eigenen Gefühle. Ich habe das jetzt so lange zitiert, weil ich das auch wirklich einen wertvollen Beitrag finde und eine wichtige Ergänzung. Julia, also vielleicht können wir das auch nochmal genau auf dem Feld Schule darauf übertragen, diese besondere Art der Nähe und des Vertrauensverhältnisses. Was zeichnet generell Beziehungen aus, die von Grenzüberschreitungen, sag ich mal, geprägt sind oder wo das überhaupt möglich wird, so eine Grenzüberschreitung?
Ein wirklich wertvoller Hinweis und natürlich kann man das Grooming nennen. In der Fachwelt haben wir dafür irgendwann den Begriff erfunden, auch nicht ich, sondern den gab es schon ganz lange. Das, finde ich, beschreibt es gut, was auch die Hörerin beschrieben hat, die Wahrnehmung der Umwelt vernebeln. Also das Grooming, die Manipulation hin zur sexualisierten Gewalt bezieht sich auf die betroffene Person, auf das Opfer, auf das Kind, den jugendlichen Menschen. Und die Wahrnehmung der Umwelt vernebeln ist so auch eine ganz klassische Strategie von TäterInnen, nämlich sich ganz lieb Kind zu machen, ganz wichtig zu sein, der Vertrauenslehrer zu werden, die Beratungslehrerin zu sein oder aber die Lehrkraft, die eben nochmal die extra Meile geht, um Kinder, Jugendliche von A nach B zu fahren und zu sagen, ach, ich nehme euch das mal ab, ihr habt ja jetzt auch gerade es schwer oder irgendwie so. Also das bedeutet, und da sagt sie was total Richtiges und Gutes und Wichtiges, nämlich dass der Täter oder die Täterin sich nicht nur auf das Kind, die jugendliche Person konzentriert, sondern gleichzeitig auch dafür sorgen muss, dass das Umfeld sich das alles gar nicht vorstellen kann, damit dann die zweite Täterstrategie greifen kann, nämlich zu sagen, es glaubt dir sowieso keiner. Oder aber, wenn du das erzählst und sie glauben dir, dann wird deine Mutter ganz krank, dann komme ich ins Gefängnis und so weiter. Und da sehen wir schon, was die ganze Zeit passiert. Und das, finde ich, hört man auch diesen sehr beeindruckend geschilderten Lebenserfahrungen der vier Frauen, Britta, ich nehme dich da jetzt einfach mal mit rein, sehr gut an.
Im Podcast meinst du jetzt, ja.
Genau, im Podcast schildert ihr, ja, auch du, Britta, schilderst ja deine Erfahrungen zwischendrin kurz. Die drei Frauen schildern sie sehr ausführlich und es wird einfach deutlich, wie sehr diese Menschen sehr früh und sehr klug Grenzen überschritten haben, immer wieder einen Schritt zurückdrehen, um dann, und das ist das Allerwichtigste, quasi alle Verantwortung auf die Schultern des Betroffenen, in dem Fall betroffenen Mädchens, zu schütten, die Täter-Opfer-Umkehr. Und das ist dann das Verrückte, das funktioniert mit dem Umfeld auch, das nämlich dann da steht und sagt, oh, ich hätte aber früher merken müssen oder oh, ich habe dem aber doch so sehr vertraut, oh, oh, oh. Und ich finde aus meiner Warte so spannend, mitzukriegen, dass alle, wenn so ein Fall auffliegt oder aufgedeckt wird oder rauskommt, alle geißeln sich. Alle sagen, hätte, Fahrradkette, hätte ich doch dies gemacht, hätte ich jenes gemacht, ich habe aber hier nicht genug. Alle bis auf eine Person und das ist der Täter oder die Täterin.
Genau, es ist ja auch so, Britta, dass ihr im Podcast auch beschreibt, das passt zu dem, was Julia gerade gesagt hat, dass ein Lehrer beispielsweise anfängt mit, wo das Kind 15 Jahre alt ist, eine Grenze zu verschieben. Und eine körperliche Annäherung passiert aber erst dann, wenn die Schülerin dann auch 18 Jahre ist und alles im rechtlichen Rahmen. Also wie können solche Grenzverschiebungen dann aussehen? Es sind ja E-Mails mit Handynummern irgendwie kommunizieren, Sprüche im Auto mitnehmen. Vielleicht kannst du das nochmal schildern.
Ja, also die sind sehr vielfältig. Da sind die Lehrer gehen da ja sehr klug vor. Also man muss dazu sagen, dass alle Betroffenen, mit denen wir gesprochen haben, denen ging es zu der Zeit nicht ganz so gut. Also jeder hatte irgendwie so ein Paket mit sich zu tragen. Das heißt, die hatten ja eine Art Leerstelle in sich. Und das hat der Lehrer natürlich erkannt und deswegen auch diese Person ausgewählt. Und da ging es dann darum, zum Beispiel, er hat eine im Flur der Schule gefunden, wie sie geweint hat und hat sie dann mitgenommen irgendwie in die Cafeteria und hat ihr irgendwie einen Schokoriegel gekauft und ihr nebenbei so die Nummer gegeben und gemeint, hey, wenn was ist, ruf mich ruhig an. Und so kam das dann Step by Step irgendwie zustande, dass sie dann geschrieben haben. Mhm. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, wie die da irgendwie vorgehen.
Wichtig ist eben, dass es so Form von emotionaler, ja, Übergriffigkeit fast schon geben kann, bevor irgendwas körperlich passiert. Eine Frage, die sich vielleicht auch manche stellen, die den Podcast gehört haben, es ist ja so, dass generell ja nicht nur Männer übergriffig werden oder so ein Setting aufbauen können. Erst Vertrauen aufbauen, dann Missbrauch. Das haben wir ja auch eben in der E-Mail der Hörerin so ein bisschen angedeutet gehört, dass es dann teilweise Paare vielleicht sind, die auf Menschen zugehen und so weiter, auf Kinder, auf Minderjährige zugehen. Warum habt ihr im Podcast wirklich den Fokus auf männliche Täter gelegt? Also warum nicht über übergriffige Lehrerinnen gesprochen?
Wir haben dazu auch echt lange debattiert, weil wir natürlich das so groß und umfangreich wie möglich darstellen wollten. Aber es ist nun mal so, dass mir eigentlich nur Frauen geschrieben haben, also die alle in dieser heterosexuellen Kombination eben dieses Erlebnis gemacht haben. Also es waren immer Lehrer und es waren immer Schülerinnen, die mir halt geschrieben haben. Und ich weiß zwar auch von Fällen, wo eine Lehrerin sich einer Schülerin genähert hat. Und ich weiß auch von einem Fall, da hat mir eine junge Studentin geschrieben, die damals in einer Beziehung war mit einem, eben auch einem jungen Studenten. Und der immer noch Kontakt zu seinem Lehrer hatte. Und der Lehrer hat sich auch schon voll in die Familie reingeschoben. Das heißt, es war eigentlich kaum möglich, da irgendwie darüber zu sprechen oder da rauszukommen. Das gibt es alles, aber das ist halt wirklich, also das ist wirklich dann der Einzelfall oder so stark tabuisiert, dass das noch schwieriger einfach ist zu erkennen. Also von den Statistiken und so, und da gibt es ja nicht so viele, aber die es gibt, ist es einfach so, dass es meistens männlich gelesene Lehrkräfte sind und SchülerInnen.
Du hast schon einen Punkt angesprochen, da will ich jetzt auch nochmal Julias Einschätzung zu. Es gibt wirklich diese Verbindung zwischen den drei Protagonistinnen, Hannah, Marie, Zoe oder beziehungsweise ich nehme dich jetzt auch mal mit rein, Britta, zwischen allen Vieren eigentlich. Das sind fragile Lebensphasen. Es gibt in Teilen psychische Probleme oder Probleme im Elternhaus oder in den Beziehungen der Eltern. Vielleicht nochmal, Julia, vielleicht kannst du erklären, welche Rolle das auch spielen kann bei Grenzüberschreitungen.
Naja, die Pubertät, in der die ja alle sind, ist einfach eine unglaublich schwierige Lebensphase, in der die Menschen, die jugendlichen Menschen irgendwie zurechtkommen müssen mit einem sich verändernden Körper, mit irgendwie, sie müssen sich abgrenzen, das ist ja die Entwicklungsaufgabe, finden, wer sie selber sind, sich abgrenzen von den anderen Erwachsenen, sich also auch ein Stück weit lösen aus dem Elternhaus. Und die Hormone spielen noch dazu verrückt. Und das, da kann man wahnsinnig gut reingrätschen. Und selbst in einem, eine der Protagonistinnen hat ja, zumindest scheint es so, ein ganz gutes, stabiles Verhältnis zu ihren Eltern, die sich ja dann auch einbringen und einmischen und sie unterstützen. Sehr toll. Und das feilt aber trotzdem nicht davor, dass es einem so schlecht geht, dass man vielleicht in eine Psychiatrie oder in eine Tagesklinik muss oder dass man verzweifelt am Leben oder einfach unsicher ist. Und die Aufgabe von Lehrkräften ist, Kindern und Jugendlichen Dinge beizubringen und natürlich auch ein Umfeld, weil Kinder und Jugendliche verbringen unglaublich viel Zeit ihres Lebens in der Schule, dort ein Umfeld zu schaffen, in dem die Kinder und Jugendlichen sich erleben und ausprobieren können und natürlich auch ihre Grenzen ein Stück weit ausloten können, während sie in einem geschützten, sicheren Rahmen sind. Das ist das Ideal. Und das ist natürlich ein Raum, in dem Täter oder auch Täterinnen wahnsinnig guten Zugriff bekommen auf viele Kinder und Jugendliche, die in sehr unterschiedlichen Lebenssituationen stecken. Und wenn ich die Absicht habe, diese Grenzen zu überschreiten und Kinder und Jugendliche auszubeuten oder zu missbrauchen oder gar zu vergewaltigen, dann ist Schule auf jeden Fall ein Ort, an dem ich diese Absicht besser umsetzen kann als an anderen Orten, weil ich so viel Zugriff habe auf die Kinder und Jugendlichen und auch eine machtvolle Position.
Ja, das Machtgefälle spielt natürlich eine Riesenrolle, genau. Und genau die Protagonistin, die du schon so angesprochen hast, die eigentlich ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hat, Zoe, die beschreibt, die hat mit 15 eben die Handynummer ihres Lehrers bekommen und dann ging es aber irgendwann so weit, dass es pro Tag plötzlich bis zu 70 Nachrichten von ihm gab.
Der war sowohl so eine Ansprechperson, auch in schwierigen Momenten. Dann war er gleichzeitig aber auch wie so ein Freund, so ein älterer Freund. Dann hatte er aber auch so ein bisschen dieses Ding von so einem Versorger oder so jemand, der so fürsorglich ist mit mir auch. Und ich habe auch irgendwann gar nicht mehr verstanden, so was meine Rolle eigentlich da drin ist.
Ja, das ist jetzt die Frage, finde ich auch nochmal wichtig, dieses Feld Schule aufzumachen, weil es ist ja so ein bisschen ein Dilemma. Ne? Eltern und Kinder, die wünschen sich ja schon Lehrkräfte, die am Leben der Kinder und Jugendlichen interessiert sind, die vielleicht empathisch sind, fürsorglich, gerade wenn eine Schülerin psychische Probleme hat. Aber das kann auf der anderen Seite auch ausgenutzt werden. Und bei Zoe hört man ja auch wiederum fast raus das Gefühl, irgendwie muss ich eine Gegenleistung jetzt geben für diese ganze Aufmerksamkeit, die ich bekommen habe. Britta, wie war da dein Eindruck?
Ja, also die Rolle ist einfach sehr, sehr unklar. Ne? Also wenn dann auf einmal ein Lehrer, der nicht nur der Lehrer ist, mit dem du dann auf einmal Nachrichten schreibst, da verschiebt sich ja etwas. Der hat ja auch sehr persönliche Sachen mit ihr geteilt. Ja, der hat ihr dann ja auch teilweise Pornoseiten geschickt und so weiter und so fort. Also da ist es dann einfach schwer einzuordnen, was da passiert und wer das ist. Und es ist einfach ein Drahtseilakt für Lehrkräfte. Wie nah darf ich meinen SchülerInnen irgendwie kommen? Weil alle wissen, jeder Schüler, jede Schülerin hat irgendwie ein Päckchen zu tragen.
Ja, gut, Pornoseiten, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, haben Nähe zu tun. Ja,
das ist klar. Ich wollte nur sozusagen
sagen. Ich will es nur noch mal einordnen, dass wir das nicht so stehen lassen als irgendwie eine Option. Ja.
Wir wollten nur, das war uns auch ganz wichtig, kein Lehrer-Bashing einfach in diesem Podcast machen, sondern halt auch aufzeigen, welche Strukturen in der Schule letztendlich dazu führen, dass eben diese Rollen sich vermischen und dass Lehrer dann versuchen, sich an SchülerInnen heranzumachen.
Ja, ich würde da gerne noch was ergänzen. Also ich finde, die Rolle der Lehrkraft ist ja, wenn man sich überlegt, was sollen die und in welcher Lebensphase, also in der beeindruckbarsten Lebensphase eines Menschen, nämlich in der Kindheit und Jugend, liefern wir, wenn man so will, unsere Kinder und Jugendlichen Lehrkräften und Schulen aus. Und das funktioniert dann besonders gut, wenn diese Lehrkräfte Kinder und Jugendliche mögen, also gerne mit ihnen arbeiten. Das ist schon mal eine gute Grundvoraussetzung. Und dann natürlich auch sehr wohl und gut in der Lage sind, diese unterschiedlichen Gewässer, durch die man in dieser Entwicklung schippert, auch zu navigieren. Und dabei brauchen sie natürlich auch Unterstützung, finde ich, von außen. Und sie sollten, finde ich, auch angemessen bezahlt sein und auch den angemessenen, finde ich, Status in der Gesellschaft haben dürfen. Und da, glaube ich, wird viel auf Lehrkräften und auf Schule rumgehackt an Stellen, die auch ungerecht sind. Zugleich aber, da werde ich dann so ein bisschen strenger aus meiner Brille der Person, die Jahrzehnte im Kinderschutz arbeitet, ist es Aufgabe der Lehrkräfte, das zu navigieren. Und wenn sie merken, dass da irgendwas komisch wird oder unsauber wird oder sie Gefahr laufen, vielleicht auch irgendwie sowas wie Verliebtheit meinen zu spüren für eine Schülerin oder einen Schüler, dann ist es ihre vornehmste Aufgabe und Verantwortung, sich die Unterstützung zu holen, die sie dafür brauchen und es nicht auf die Schultern der Jugendlichen abzulegen.
Ich finde es wichtig, dass dann gesagt wird, eben da ist so die Frage, wie sehr ist das auch Teil der Ausbildung der Lehrkräfte, dass man solche Dinge thematisiert, dass sie irgendwie überhaupt verstehen, ne, wenn es zu sowas kommt, wie verhalte ich mich. Auch spannend, finde ich, ist die Frage, aber fast so eine Art Lolita-Komplex, die Frage nach, wenn junge Frauen in die Pubertät kommen, Mädchen in die Pubertät kommen, wie sehr werden sie eben zur Frau, wie sehr sind sie dann verführerisch, und auch das ist ja eine Form von Täter-Opfer-Umkehr, die da dann im Raum steht. Ja. Gesamtgesellschaftlich eben, nicht nur in Schule, sondern wie sehen wir auf solche jungen Mädchen, die zu Frauen werden, auf ihre Körper, und wie sehr kategorisieren wir dann schon als reif, diese Kategorien, du bist ja viel reifer als die anderen in deiner Klasse, hören wir dann da von Lehrkräften, wie das gesagt wird und so weiter. Und das, dieser Blick, der sexualisierte Blick auf diese jungen Mädchen, der gesamtgesellschaftlich, finde ich, stattfindet, jetzt nicht nur im Schulkontext, den habt ihr ja auch, Britta, rausgearbeitet so, und das ist, finde ich, eine super spannende Frage eigentlich auch, weil das ist auch eine Kollektivverantwortung, die wir da haben, finde ich.
Voll. Also wir haben sehr viel ja mit Lehrkräften auch gesprochen, und die haben uns immer gesagt, ja, die haben immer den Tipp bekommen, wenn sie mit einer Schülerin in einem Klassensaal sitzen, dann immer die Tür aufhaben und nicht sozusagen, dass die Schülerin geschützt wird, sondern mit der mit diesem Punkt im Kopf, es könnte sein, dass sie sich an dich heranmacht oder irgendwas verbreitet, ein Gerücht, und du bist am Ende derjenige, der dann irgendwie übergriffig war. Also da wird den Schülerinnen ja schon sozusagen vorab irgendwas...
Also eine Art Absicht, ne? Als würden sie irgendwie, ja, genau, als Verführerin da sitzen und irgendwie immer schon drauf warten, jeden Moment.
Ja, oder so ein Feindbild, ne? Als wäre das so ein Feindbild.
Ja.
Und das ist so eine Erfahrung, die ich auch oft gemacht habe in der Arbeit mit Kolleginnen, auch wenn es dort an Schulen, wenn es dort Vorfälle sexualisierter Gewalt durch Lehrkräfte gegeben hatte, dass die das dann auch gesagt haben. Und ich immer, also einer meiner Standardsätze war, wir müssen jetzt sehr doll aufpassen, dass sie die Schülerinnen und Schüler nicht als Feinde betrachten. Das sind die nicht. Die sind erstmal Kinder und Jugendliche. Und das würde auch bedeuten, dass wieder alle Verantwortung auf deren Schultern liegt, wenn die sich nur besser benehmen würden, wenn die das alles nur besser machen würden. Und ich finde auch an unserem gesamtgesellschaftlichen Konstrukt so interessant, dass, wenn man sagt, die junge Lolita, das ist eh schon ein schräges Bild, die ist so verführerisch, dass der Mann sich überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat, dann kann ich nur sagen, dann darf leider gar kein Mann jemals irgendeine verantwortungsvolle Aufgabe übernehmen, weil der ist ja anscheinend gar nicht dazu in der Lage, sich irgendwie zu kontrollieren. Ja. Also das ist einfach auch sehr, sehr, sehr bequem. Und gleichzeitig möchte ich noch einmal kurz die Lanze auch für die betroffenen Jungs brechen und auch die und auch doch nochmal auch übergriffige und Täterinnen ansprechen, also die Frauen. Ich glaube, das ist noch mit einem noch größeren Tabu belegt. Und da haben wir eben diesen gesellschaftlichen Mythos, die wollen ja immer, die finden sich dann super cool und die sind eben sexuell quasi ab ihrem 11. halben Lebensjahr wahnsinnig aktiv, und das schadet denen alles gar nicht. Das ist jetzt so sehr grob überspitzt der andere Mythos, der auch vor sich hergetragen wird, der genauso falsch ist und am Ende uns bequem davor bewahrt, dass wir mal ein bisschen genauer hinschauen müssen, was wir da eigentlich so von uns geben und was wir den Kindern und Jugendlichen an Verantwortung überhäufen.
Ja, wichtiger Punkt. Und ich will mit euch jetzt auch ein Stück weit quasi irgendwie expliziter darüber sprechen, über unmittelbare körperliche Reaktionen, die entstehen nach Übergriffserfahrungen. Und vorher hören wir nochmal Hannah, wie der erste körperliche Übergriff ihres Lehrers abgelaufen ist. Da war sie zu Besuch bei ihm zu Hause.
Und da, genau, hat er mich schon versucht, sehr nah an sich heranzunehmen. Wir hatten aber beide Klamotten an, und ich hatte aber schon den Eindruck, dass ich durch die Klamotten irgendwie manche Sachen durchspüre. Und ich fand ihn aber schon viel zu männlich. Also in der Schule hatte er immer so ein Hemd an, meistens langärmlich, und da war er dann mit T-Shirt, also recht leger, und man konnte irgendwie seine Körperbehaarung so rausgucken sehen, und ich habe gemerkt so, wow, der ist ja also wirklich viel älter als ich und viel erwachsener. Und ich weiß auch noch, dass ich seinen Geruch nicht mochte, also weder den Geschmack im Mund, der wahrscheinlich irgendwie eher nach so Kaffee geschmeckt hat, als auch irgendwie sein Körpergeruch. Und genau, als er dann auch so seine Zunge in meinen Mund reingesteckt hat, hatte ich das Gefühl, boah, ich bin da total mit überfordert. Ich hatte genau jetzt bisher da kaum Erfahrung gemacht und war auch noch so, oh, ich weiß gar nicht, was das jetzt ist und was ich jetzt da drauf erwidern soll oder so. Und dann war es relativ kurz und danach bin ich nach Hause und dann habe ich auch erstmal seine E-Mails und SMS überhaupt nicht mehr beantwortet und war einfach total überfordert mit der Situation.
Diese Überforderung, die Hannah da beschreibt im Podcast, die Lieblingsschülerin, Britta, kann man ja sagen, dass das eigentlich alle drei Frauen, mit denen du gesprochen hast, rückblickend so auch erinnern, ne? Dass das für alle drei so war, oder?
Ja, weil sich da eben dann auf einmal sowas verschiebt, ne? Also, weil auf einmal wird, man ist zwar irgendwie so mit dem irgendwie am Schreiben oder so, aber wenn es dann wirklich so in diese sexualisierte Richtung geht, das wollen die Schülerinnen ja eigentlich gar nicht, die wollen nur jemanden, der einem zuhört und da ist, dann merken die, okay, Hilfe, was passiert hier gerade? Und der Körper reagiert hier dann eher als Antwort.
Und bei allen eigentlich die ersten körperlichen Erfahrungen, die sie überhaupt jemals mit einer anderen Person gemacht haben, so wird es beschrieben. Und da auch eine absolute Unsicherheit, also da steht ja gar nicht im Raum, was gefällt mir, was will ich, sondern das ist irgendwie so ein zur Verfügung stehen fast des Körpers. Ne? Julia, vielleicht auch nochmal diese körperliche Reaktion, die auch beschrieben wird, ist so ein Freeze. Vielleicht kannst du nochmal erläutern, was passiert da genau? Das ist ja jetzt etwas vielleicht, das Menschen auch aus anderen Kontexten kennen, wenn es übergriffige Momente gibt.
Ich möchte erstmal nochmal ganz kurz wirklich diesen Frauen meinen Dank aussprechen dafür, wie wahnsinnig gut sie solche Situationen und wie offen sie solche Situationen geschildert haben. Das kostet viel Kraft und Mut, das zu tun. Und ich finde, dass sie hier sehr genau beschreibt, und diese Schleife möchte ich gerne kurz vorher noch gehen, das muss der gemerkt haben. Also die fühlt sich total unwohl. Und wenn ich aber auch nur ein ganzes kleines Fitzelchen mich wirklich für mein Gegenüber interessiere und empathisch bin, also mitfühlend bin, dann kriege ich mit, die wird jetzt hier irgendwie, die fühlt sich unwohl, die weiß gar nicht wohin mit sich, ihr Körper versteift sich oder sie tritt irgendwie weg. Hat er sicher gemerkt und ist drüber hinweggegangen. Und das ist das, was man ihm extrem übel nehmen muss an dieser Stelle, weil selbst wenn eine Schülerin oder ein Schüler sehr verliebt ist in eine Lehrkraft und vielleicht auch flirtiv auf die zugeht, ist es immer Aufgabe der Lehrkraft, da die Grenze zu ziehen. Und für Menschen, die in so überfordernde Lebenssituationen kommen, und ich will, also das kann, so eine überfordernde Situation kann genauso eine sexualisierte Annäherung, ein sexualisierter Übergriff sein. Es kann aber auch eben eine Ausbeutung, eine emotionale Ausbeutung sein. Es gibt vielfältige Geschichten. Wenn unser System extrem überfordert ist in manchen Situationen, gibt es unterschiedliche Reaktionsmöglichkeiten, die wir haben. Die erste ist die Flucht. Also wir hauen ab, wir springen auf und rennen aus dem Wohnzimmer. Die zweite ist der Kampf. Wir hauen dem eine runter. Und die dritte ist, wenn ich total überwältigt bin und mir diese beiden anderen aus welchen Gründen auch immer nicht zur Verfügung stehen, ist der sogenannte Freeze, also das Einfrieren und das sich tot stellen. In der Tierwelt stellen sich die Tiere dann tot und manchmal lässt dann das Raubtier auch ab von ihnen kurz und dann springen sie auf und laufen davon. Also das ist eine Überlebensfunktion, die wir auch haben und die macht aber wiederum physiologisch ganz viel mit unserem Körper und da bleiben dann Dinge auch rein energetisch manchmal für viele Jahre stecken sozusagen, weil all das wird wie so eingefroren tatsächlich auch im Inneren.
In dem Kontext ist ja eben auch ein sehr wichtiger Satz, finde ich, zentral im Podcast zu hören und der da lautet, Compliance is not consent. Vielleicht können wir den nochmal aufdröseln.
Ich würde das so übersetzen, etwas über mich ergehen zu lassen, bedeutet nicht, dass ich dem auch zugestimmt habe. Und Zustimmung ist ein ganz aktiver Moment, nämlich zu sagen, ja, ich möchte das. Und wenn wir über sexuelle Beziehung oder intime Momente miteinander sprechen, dann ist es eigentlich die ganze Zeit diese Aushandlung. Ist es okay? Will ich das noch? Willst du das noch? Sind wir hier fein miteinander? Das besprechen wir nicht und darüber machen wir auch keinen Vertrag. Aber wenn wir wirklich einvernehmlich miteinander schwingen, dann passiert es und dann habe ich im besten Fall zu jeder Zeit auch die Möglichkeit zu sagen, das ist mir jetzt aber hier komisch, ich möchte gerne eine Pause, ich möchte doch nicht mehr und so weiter. Und das ist das, was wir mit Consent meinen, mit ich stimme zu, und Compliance heißt einfach, ich bin halt hier und da passiert, was auch immer mit mir passiert, und ich leiste nicht aktiven Widerstand, und zwar nicht unbedingt, weil ich das so schick finde, sondern weil ich gerade nicht anders mit der Situation umzugehen weiß.
Britta, ich habe mich in dem Kontext auch gefragt, wie sehr bringen wir überhaupt Kindern und Jugendlichen bei, körperliche oder emotionale klare Grenzen zu ziehen, also so eine klare Grenze zu finden. Und wie war das in den Gesprächen mit den Protagonistinnen? Hast du das Gefühl gehabt, dass die das überhaupt im Blick hatten?
Nee, also ich habe das Gefühl, die sind ja auch noch recht jung einfach und wir lernen das ja einfach nicht, vor allem als Frauen, irgendwie so richtig Nein zu sagen, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen für uns hat. Und das haben die mir auch schon bestätigt. Also die hatten gar nicht im Kopf, dass sie überhaupt hätten was anderes machen können. Also genau, die waren dann einfach eingefroren. Das heißt, sie haben aber nicht wirklich zugestimmt. Die konnten aber auch nicht Nein sagen. Und wir haben halt rausgefunden, es gibt auch irgendwie so eine Studie, wo es heißt, je früher Schülerinnen oder einfach je Schüler, je früher Kinder aufgeklärt werden sexuell, desto einfacher ist es auch, Grenzen zu setzen, Nein zu sagen, zu verstehen, was da vorkommt. Und im besten Falle werden die sogar auch weniger mit Übergriffen konfrontiert. Und also ich weiß nicht, bei den meisten ist es wahrscheinlich so, dass sie nicht von ihren Eltern aufgeklärt werden, oder in der Schule wird das ja auch im Biologieunterricht immer so ein bisschen peinlich erklärt. Wenn überhaupt, wird es ganz schnell irgendwie durchgeblättert. Und das ist natürlich ein ganz, ganz großes Problem. Wie soll man dann verstehen, dass man auch Nein sagen kann?
Ich fand ja auch den Punkt, dass genau das ist ja die Frage der Prävention. Also wie können wir sowas aufhalten? Also es gar nicht erst passiert quasi, ist ja genau dieses Sprechen über Sexualität. Und dann wird im Grunde gesagt, dass da aber auch viele Sorge haben, mache ich das jetzt richtig oder nicht, wenn ich das im Klassenraum mache, nicht, dass ich da, was für eine Abbildung zeige ich überhaupt von Geschlechtsteilen beispielsweise oder nicht. Julia, hast du in deiner Arbeit auch diese Unsicherheiten wahrgenommen, dass Sprechen über Sexualität mit Kindern und Jugendlichen für manche so schwierig ist, dass sie dann sagen, dann lassen wir es lieber weg, und die Prävention fällt dadurch auch weg?
Ja, also das ist immer noch, haben wir nicht gelernt, auch im Jahr 2026 haben wir noch nicht gelernt, selbstverständlich über Sexualität zu sprechen und sexuelle Beziehungen und eben auch sexualisierte Gewalt. Also, und es geht darum, Kindern und Jugendlichen und im Übrigen auch uns selber einen Wortschatz an die Hand zu geben, mit dem ich mich überhaupt mitteilen kann. Und dann ist es immer noch kompliziert, in der Beziehung selber zu merken, ist das eine Grenze? Weiß ich, gerade wenn man im Jugendalter ist, ne, will ich das nicht? Macht mir das Spaß? Finde ich das unangenehm? Ach so, erst fand ich es unangenehm, jetzt finde ich es aber doch irgendwie ganz schön. Das sind ja auch so diese ersten Male, und diese Frauen schildern in diesem Podcast ja auch, dass das für sie alle quasi das erste Mal war, und diese Männer nehmen diesen Raum ein und machen einfach, wozu sie Bock haben, mit diesen Frauen, die gar nicht genau wissen, will ich das eigentlich oder will ich das nicht. Aber wir müssen lernen, selbstverständlicher über diese Themen zu sprechen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie natürlich nicht nur in Klasse 6 und 8 oder Klasse 7 und 9 zum Unterrichtsstoff werden, sondern dass es überall mit eingebaut wird in der Biologie. Aber man kann es zum Beispiel auch im Sport und so weiter. Also es gibt da viele Möglichkeiten, und ich erlebe Lehrkräfte aber auch als sehr offen, wenn jetzt jemand wie ich von außen kommt und sagt, lassen Sie uns doch da mal überlegen, wie man das gut hinkriegen kann. Und ich finde auch legitim, wenn es in einem Kollegium Lehrkräfte gibt, die sagen, okay, das schaffe ich nicht. Das ist einfach, das ist zu viel. Das muss auch nicht jede Lehrkraft können. Das müssen aber ein paar, sollten so gut können, dass sie gut darüber aufklären.
Warum es halt eben wichtig ist, nicht nur eine Sprache für Sexualität zu finden, sondern eben auch eine Sprache zu finden, dass man, auch wenn dann irgendwelche Übergriffe passiert ist, darüber zu sprechen, das hört man eben auch raus im Fall von Marie, weil da war, das ist jetzt natürlich das perfide, der übergriffige Lehrer auch ihr Vertrauenslehrer.
Also ich wusste da schon, dass irgendwas so zwischen uns passiert oder irgendwie wir irgendein Band haben, irgendeine Bindung, über die man irgendwie auch nicht sprechen kann, so, oder darf, und das irgendwie auch so schon ein Geheimnis war.
ja, da wird im Grunde das Opfer vom Täter, wenn man so will, zu einer Art Komplizin gemacht. Ne? Beim Stichwort Vertrauenslehre, da musste ich auch an die Gerichtsprozesse zu einer Erfurter Schule denken, die gerade so in den Schlagzeilen waren. Da gab es ja gleich zwei übergriffige Lehrer, darunter auch ein Vertrauenslehrer, die jetzt verurteilt worden sind. Über Jahre hinweg haben sie Dutzende Schülerinnen missbraucht. Nochmal, also wie wird in solchen Missbrauchsfällen eben auch ganz bewusst manipuliert?
Total, die ganze Zeit. Das ist die erwachsene Person, jetzt losgelöst von der Funktion, verfolgt die Absicht zu missbrauchen und zu verwickeln und Macht auszuüben und dominant zu sein und, keine Ahnung, der wichtigste Anker im Leben dieses Menschen zu sein. Und das ist, finde ich, so eine wichtige Richtschnur auch für alle Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, müssen wir lernen, mit Nähe und Distanz gut umzugehen. Und in dem Moment, in dem ich merke, es ist aber für mich, die Erwachsene, super wichtig, dass alle Kinder immer als erstes zu mir gerannt kommen und alle von mir umarmt werden wollen und alle mich immer nur toll finden. Also es mein Selbstwert aufwertet, wie auch immer ich das veranstalte, habe ich ein Problem. Da mache ich meinen Job nicht mehr gut, weil dann ist mein Bedürfnis dem der Kinder und Jugendlichen vorgeschaltet. Und die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen sind die, um die wir uns kümmern müssen. Und zugleich in Schule müssen wir auch noch Dinge beibringen. Und Täter und Täterin, ich möchte es einmal ganz kurz erklären. Ich fange nochmal von vorne an. Es gibt das sogenannte Vier-Faktoren-Modell von David Finkelhor. Das ist ein amerikanischer Soziologe, der Papst der Forschung zu sexualisierter Gewalt in den USA, würde ich mal sagen. Und der sagt, um zur Tathandlung zu kommen, muss ein Täter oder eine Täterin vier Faktoren überwinden. Das erste oder haben, voraussetzen. Der erste Faktor ist die Absicht, die Motivation zu missbrauchen oder auszubeuten oder zu verwickeln. Das zweite ist die Überwindung innerer Hemmnisse. Ich weiß, dass das nicht in Ordnung ist, was ich tue, und ich rede es mir schön und finde, es ist irgendwie doch in Ordnung. Das dritte ist die Überwindung der äußeren Hemmnisse, und das ist das, was auch die Hörerin beschrieben hat, nämlich die Wahrnehmung der Umwelt zu vernebeln, also dass von außen nicht mehr kommt, übrigens, was machst denn du da mit der? Und das vierte, und das ist das Allerwichtigste, ist die Überwindung des Widerstands des Opfers. Und dieser Widerstand kann laut geäußert sein und brutal überwunden werden oder aber eben im quasi Erstarren des Körpers geäußert werden und dann vermeintlich sanft überwunden werden. Aber der Widerstand wird immer überwunden. Und diese vier Dinge, diese vier Entscheidungen, wenn man so will, die kann ich in einer Nanosekunde treffen und für mich klar machen. Oder über einen langen, langen Zeitraum, und das ist eher das, was die Frauen schildern in dem Podcast. Diese Lehrkräfte haben das ganz lange angebahnt, und das war für die schon Teil des Spiels. Das hat denen schon Lust bereitet, Freude bereitet, sie irgendwie sich gut fühlen lassen. Und spätestens dann sollten alle Alarmglocken angehen in mir.
Genau. Und dann diese Alarmglocken, jetzt nicht nur bei den Betroffenen, sondern das ganze Umfeld. Auch Schulleitung ist so die Frage, was passiert, wenn die informiert werden? Was finden da für Disziplinarverfahren statt, die dann vielleicht nur zu Versetzungen führen? Juristische Konsequenzen von Bundesland zu Bundesland je anders. All das wird da behandelt, und ich finde das auch wichtig. Ich möchte hier, wie gesagt, den Fokus nochmal mehr auf diese Grenzüberschreitungserfahrungen nochmal richten und möchte nochmal darauf jetzt hinaus, dass wir nochmal schauen, was das überhaupt für Folgen hat für die Betroffenen, wenn sie solche Erfahrungen gemacht haben. Weil dazu hat eben auch die Hörerin, die uns gemailt hat, die selber Grooming-Erfahrungen gemacht hat, die hat dazu auch nochmal geschrieben, dass ihr das wichtig ist, dass wir darauf nochmal ein Augenmerk legen. Sie schreibt, ich zitiere noch ganz kurz, also sie möchte die Tragweite dieser Psychostrategie, dass wir das in den Blick haben. Und das kann so weit gehen, dass die übergriffigen Handlungen aus der Erinnerung des Opfers verdrängt werden, erst Jahre später zum Vorschein kommen, nur mit großer Mühe als erlebte Realität und biografische Vergangenheit von Betroffenen akzeptiert werden. Und genau das hören wir ja auch im Podcast im Einzelnen. Und eigentlich noch mehr, ne? Es gibt Verdrängung, es gibt Schuldgefühle, es gibt Suizidgedanken, es gibt Selbstverletzung. Später, Jahre später, gibt es bei Marie beispielsweise Panikattacken und Flashbacks, wenn sie das Automodell des Lehrers sieht, in dem Auto ist sie mit ihm mitgefahren. Es gibt natürlich auch Aufarbeitungen in Form von beispielsweise Traumatherapie, wo auch Rachefantasien aufgearbeitet werden. Aber dieses ganze Paket, ich fasse es jetzt sehr zusammen, ne? Britta, vielleicht kannst du noch mal das schildern, also was für ein Einbruch im Leben das sein kann, das zu erleben als junge Frau oder Mädchen. Man muss eigentlich sagen, wie es ist, als kleines Mädchen eigentlich fast noch.
Das Schlimme ist ja, dass die Lehrer denen ja sagen, das muss unser Geheimnis bleiben, weil sonst passiert mir was. Und die ganzen Betroffenen, die haben ja so einfach so väterliche, freundschaftliche Gefühle zu den Lehrern. Das heißt, auch wenn die nicht wollen, dass die etwas machen, wollen die trotzdem nicht, dass denen etwas Schlimmes passiert. Das haben ja auch immer wieder Betroffene gesagt. Und dieses Geheimnis, sagen sie dann auch die Lehrer, das könnte auch für dich Probleme machen. Ja, ich habe neulich mit einer Betroffenen einen Videocall gehabt, die hat, das ist auch schon, glaube ich, 20 Jahre her, und die hat mir gesagt, sie hat immer noch Angst, dass ihr das Abitur irgendwie aberkannt wird, weil sie ja irgendwie mitgemacht hat. Also diese Manipulation, die wirkt einfach Jahre bis Jahrzehnte lang nach. Ja, also die haben einfach Angst, eben Panikattacken können irgendwann aufbrechen, wenn ein ähnlicher Trigger einfach kommt. Die haben erzählt, dass sie Vertrauensprobleme haben. Die haben ganz vielen Leuten ja nicht davon erzählt. Zum Teil kommen die Leute zu mir und sagen, hey, du bist die erste Person, der ich das erzähle. Ja, also was für eine Last die mit sich tragen. Und natürlich auch auf sexueller Ebene können die dann einfach auch sich PartnerInnen viel schlechter öffnen. Also das braucht einfach wirklich Zeit. Und diese Frage, bin ich nicht doch irgendwie mitschuld, weil ich irgendwie mitgemacht habe, das ist eine ganz große Folge und die kommt halt immer, immer wieder auf. Ich weiß nicht, ob man das jemals irgendwie wirklich hundertprozentig begreifen kann.
Ich finde an dieser Stelle nochmal wichtig, Julia, das hast du letztes Mal gemacht, das machen wir jetzt auch. Wir werden natürlich Beratungsangebote in die Shownotes stellen, aber sag du nochmal, Julia, wenn man nach Jahren später merkt, da war was und ich will da hingucken oder es geht mir nicht gut damit. Vielleicht auch, wenn man so einen Podcast eben hört, der das thematisiert. Was kann man alles machen?
Also es gibt tollerweise seit vielen Jahren inzwischen das Hilfetelefonmissbrauch. Und das kann ich entweder anrufen, anonym und kostenlos, oder auch anmailen. Und die Mailadresse oder die Seite heißt schreib-olli.de. Das steht dann sicher auch in den Shownotes. Ich kann auch schauen, ob es Beratungsstellen zum Thema sexualisierte Gewalt bei mir in der Gegend gibt. Das kann ich vielleicht online suchen, aber das Hilfetelefon kann mir da sehr gut weiterhelfen. Und die hören erstmal sehr wertfrei zu und sortieren gemeinsam mit mir, was ist da los, und wissen dann im besten Fall auch die Person, an die ich mich in meiner näheren Umgebung wenden kann, wo ich vielleicht auch hingehen kann. Und mir ist nochmal wichtig zu sagen, wenn das jetzt aufploppt, wenn da irgendwas hochkommt, das, und man merkt, oh, jetzt falle ich wieder zurück in alte Verhaltensmuster, was ist denn jetzt hier los, bin ich kaputt gegangen oder irgendwie so, dann ist das eine ganz normale, das klingt total bescheuert, aber so ist es, eine ganz normale Reaktion darauf, dass die Psyche und auch der Körper sich damit nochmal beschäftigen und dass da Dinge dann nochmal aufbrechen und sehr sehr akut werden. Das ist also durchaus auch eine anstrengende Phase im Leben. Und ich würde immer einladen dazu, sich zu umgeben mit Menschen, die einem gut tun, denen man sich vielleicht auch vorstellen könnte, anzuvertrauen und auf jeden Fall nicht alleine zu bleiben damit.
Ich will jetzt noch einen letzten Ausschnitt aus dem Podcast mit euch gemeinsam hören, weil wir sprechen seit diesem Gerichtsprozess um Gisèle Pelicot, die Französin, die von ihrem Mann betäubt und dann von ihm und anderen Männern, von Dutzenden vergewaltigt wurde. Ja, von die Scham muss die Seite wechseln. Und auch bei Grenzüberschreitungen müsste es ja dann heißen, das Schuldgefühl müsste die Seite wechseln. Zoe beschreibt, wie sie heute als erwachsene Frau manchmal noch Gedanken hat, ja, wie hätte sie es als Schülerin doch irgendwie anders machen müssen.
Und dann muss ich manchmal sagen, stopp, ich habe so viel Therapie gemacht. Ich weiß, wie manipulativ sein Verhalten war. Ich weiß, wie beeinflussbar ich war. Ich ziehe mir schon wieder diesen Schuh an. Ich denke schon wieder, ich hätte das früher beenden müssen. Ich hätte früher aufhören sollen. Und ich glaube, ich verstehe bis heute manchmal nicht, für welche Dinge ich eigentlich Verantwortung trage und für welche nicht. Und ich glaube, Verantwortung hat für mich in allererster Linie immer was zu tun mit, ich trage Verantwortung für die andere Person und nicht, ich trage Verantwortung für mich, ich muss mich schützen. Und das kommt absolut aus dieser Zeit.
Ja, am Schluss, Britta, setzt ihr so die letzte Folge das Thema Heilung. Mhm. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig, auch nochmal als Signal für Menschen, die sowas erlebt haben. Man kann auch heilen, ja? Also man kann auch durch Gespräche, durch Therapie einen Weg rausfinden aus diesen Gedankenschleifen und diesen Schuldgefühlen.
Naja, Also zumindest ein Teil vielleicht. Also es hilft ja immer, irgendwie über Vergangenes zu sprechen. Und wir haben versucht, eben für jede Person das Richtige zu finden. Wir haben die auch bewusst gefragt, was bräuchtest du, dass sozusagen eine Heilung stattfindet oder dass es dir besser geht damit. Wir wollten extra wissen, was ist individuell für euch da das Wichtige. Und in einer Folge haben wir dann auch mit der ehemaligen Schulleiterin und Zoe gesprochen. Und ich glaube schon, dass sowas ein Stück weit irgendwie ja heilsam ist. Aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob es jemals ganz irgendwie heilen kann. Aber es ist wichtig, einfach zu verstehen, dass die Erwachsenen die vollkommene Verantwortung tragen und die Schülerinnen einfach nicht.
Ja, es ist wie bei einer Wunde, die Narbe bleibt. Mhm. Natürlich, es geht jetzt auch nicht darum, das schön zu reden, aber Julia, vielleicht auch nochmal aus psychologischer Sicht, wie sehr kann man doch auch im Alter dann wirklich lernen, Grenzen zu setzen?
Das ist ja ein immerwährender Prozess und das heißt ja auch so immer so schön lebenslanges Lernen. Ich glaube, grundsätzlich kann man sagen, ein Missbrauch, sexualisierte Gewalt oder das Erleben von Gewalt verändert das Leben unwiederbringlich. Das ist so. Das Leben geht nicht mehr so weiter, wie es hätte sein können. Ohne diese Gewalterfahrung. Das bedeutet, glaube ich, dass Heilung heißt eben auch nicht, es geht weg, sondern Heilung bedeutet, ich lerne damit auf eine für mich gute Art umzugehen und mit mir an dem einen oder anderen Punkt vielleicht auch geduldiger zu sein oder freundlicher oder und das in irgendeiner Form anzunehmen als eine Lebenserfahrung, die ich mir nicht ausgesucht habe. Und das ist herausfordernd und gehört ein Leben lang dazu, glaube ich, zu diesem Leben. Und ich kann natürlich lernen, meine Grenzen zu setzen. Und ich habe sehr wohl auch mit vielen Betroffenen zu tun, die ehrlicherweise Grenzen sehr viel besser setzen können als ich persönlich, die nicht von sexualisierter Gewalt betroffen war. Also ich glaube, wir wünschen uns da oft irgendwie wie so eine Art glatte Lösung. Und die gibt es nicht. Jeder Weg ist individuell. Es gibt Ähnlichkeiten, natürlich die Dynamik kann man immer wieder gut beschreiben, aber wie jede einzelne Person damit umgeht und was es für sie oder ihn bedeutet, diesen Weg zu beschreiten und für sich auch weiterzugehen, das ist so unterschiedlich wie wir drei, die wir in auch drei sehr unterschiedlichen Studios stehen. Und jeder Weg führt uns woanders hin. Der eine nach Berlin.
Julia.
Ach so.
Ja, genau. Ja, nee, doch, der eine nach Berlin, der eine nach Wien, nach Köln. Ich hatte das Gefühl, du hast das Schlusswort schon gesprochen. Ich greife es auf. Psychologin Julia von Weiler, Journalistin Britta Rotsch. Ich danke euch für das Gespräch. Ich möchte nochmal sagen, eben, es ist der Deutschlandfunk-Podcast, die Lieblingsschülerin, der uns jetzt hier zusammengebracht hat. Und wir haben nicht einen Schnelldurchlauf gemacht, gar nicht. Ich habe bewusst wirklich Sachen rausgegriffen aus dieser ganzen, aus diesem ganzen Geschehen, die mit diesem Thema Grenzüberschreitung zu tun haben. Und es gibt noch viel mehr Facetten, die man eben nachhören kann in die Lieblingsschülerin. Und ich danke euch für dieses gemeinsame Gespräch und dieses gemeinsame Überlegen zum Thema Grenzüberschreitung. Danke für den Besuch in eine Stunde, Liebe.
Ja, danke für die Einladung.
Danke ebenso.
Sehr gerne.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. In der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.